Gelobt sei Jesus Christus, mein Name ist Pater Paulus Maria, Franziskaner der Erneuerung. Ich freue mich aus ganzem Herzen, euch heute einen neuen Referenten vorstellen zu dürfen, Jan-Philipp Görz, der viele verschiedene Eliteschulen besucht hat und auch Top-Manager bei Lufthansa war und jetzt einfach als praktizierender Katholik viele Leute in Berlin vernetzt, um sie ja im gemeinsamen Streben, Jesus Christus bekannt zu machen, zu verbinden. Und hier geht's los. Bühne frei für Jan-Philipp Görz.
Ja, vorgestellt worden bin ich ja schon. Mein Name ist Jan-Philipp Görz. Ich bin hier in St. Clemens schon ziemlich lange dabei, zum Glück. Und bin noch nicht so lange bei Ethos Maria dabei, auch zum Glück, dass ich da jetzt dabei bin. Ethos Maria ist ein Verein für Evangelisierung durch Gebet, Kultur und Technologie. Und wie das so aussieht, kann man zum Beispiel an den beiden Bildern hier sehen, die auf den Stühlen stehen. Das sind mehr, also moderne Versionen, technologisch hergestellt von einer koreanisch-amerikanischen Freundin von uns, einer Künstlerin und Designerin. Und das macht Ethos Maria zum Beispiel, unter anderem Bilder Vergangenheit in die Gegenwart bringen. Wir bemühen uns in jedem Fall um Zeugnis für Christus. Und Zeugnis heißt auf Griechisch Martyria. Tatsächlich beschäftigen wir uns bei Ethos Maria besonders mit den Märtyrern aus Berlin, die hier insbesondere im letzten Jahrhundert ihr Leben gegeben haben für Christus und für den Glauben. Und deswegen hat mich Pater Paulus vermutlich auch gebeten, einige Worte zum Thema Märtyrer in Berlin zu sagen. Beim Vorbereiten kam mir allerdings die Idee, vielleicht sollte ich hier gar nicht einen historischen, bequemen Vortrag halten, sondern einen etwas aktuelleren und ein bisschen unbequemeren, aber trotzdem frohen Beitrag. Denn die Märtyrer von Berlin, die sitzen hier in der Kirche. Die sind gar nicht hier auf den Stühlen. Und es ist gar nicht ein Vortrag irgendwie über Geschichte, über Namen, über irgendwelche Gefängnisse und irgendwelche Themen, die damals dran waren. Das ist alles noch aktuell. Aber eigentlich geht's um uns. Und deswegen habe ich den Vortrag auch genannt, Berliner Märtyrer und wir. Und deswegen, Pater Josef, wenn du was über die Berliner Märtyrer klassisch wissen willst, dann musst du entweder zu Ethos Maria mal zu einem Abend kommen oder du gehst einfach aufs Internet und machst Berliner Märtyrer und dann kannst du dir die Biografien ausdrucken. Ich werde also jetzt hier ungefähr 15 Minuten mal sprechen über die ganze Frage des Martyriums, dabei auch auf die Berliner Märtyrer, die historischen, kurz eingehen, indem ich wenigstens ihren Namen nenne und mir dann Gedanken machen, was das für uns bedeutet. Der November ist natürlich ein besonders guter Monat, um sich mit der Frage zu beschäftigen, wer sind eigentlich Märtyrer? Und der Monat November ist ja der Monat des Totengedenkens, auch der Toten, die leben. Und die, die ihr Leben für Jesus gegeben haben, direkt, also dafür gestorben sind, glauben wir ja nach katholischem Glauben, dass die bereits leben, also dass sie bereits heilig sind im Paradies. Und so haben wir neben den Gedenktagen für die Toten, insbesondere aller Seelen, ja auch Gedenktage für die Heiligen, insbesondere aller Heiligen, aber auch sehr viele Märtyrer-Gedenktage sind im November. Das liegt unter anderem daran, dass viele Märtyrer im November für Christus gestorben sind. Ist also auch anscheinend ein guter Monat, um zu sterben. Bernhard Lichtenberg ist am 5.11.1943 in Dachau gestorben. Gestern haben wir die Märtyrer des Bistums allgemein gefeiert. Ich konnte allerdings gestern nicht kommen, da ich gestern einen Termin mit Emmaus hatte. Das ist auch eine Sache, die hier in St. Clemens stattfindet. Für Männer und für Frauen sind das so Wochenenden. Und morgen feiern wir die Lübecker Märtyrer. Das sind die katholischen Priester Johannes Prasek, Eduard Müller und Hermann Lange sowie der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink, der am 10. November 1943, oder die vier wurden am 10. November 1943 in Hamburg mit der Guillotine hingerichtet. wegen der Nächstenliebe eigentlich, weil sie sich mit Fremdarbeitern und Verfolgten und getroffen haben, denen geholfen haben, sie unterrichtet haben. Und das war damals verboten. So, und heute ist natürlich der 9. November. Das ist in der deutschen Geschichte, in der Berliner Geschichte auch ein besonders wichtiger Tag. Nicht nur war das ein wichtiger Tag 1848, 1918, 1923, 1938 war die Kristallnacht. Da wurden sehr viele Juden vor allen Dingen zu Märtyrern des Glaubens an Jahwe, aber immerhin einige Christen auch zu Märtyrern für den christlichen Glauben, dadurch, dass sie ihre Nachbarn, Kollegen und Freunde nicht ganz im Stich gelassen haben. So ja auch der selige Bernhard Lichtenberg, der nach der Kristallnacht anfing, für die Juden öffentlich zu beten. Also das war hochgradig nicht angesagt, nach der Messe für die Juden und für die Feinde zu beten. Und tatsächlich waren dann auch zwei junge Frauen, einfach Besucherinnen von Berlin, Touristinnen, in die Hedwigskathedrale gegangen aus Neugier, haben das gehört und haben ihn angezeigt dafür bei der geheimen Staatspolizei. Und dann ist er verhaftet worden 1941, und 2 Jahre in Haft gewesen und ist in der Haft gestorben. Der 9. November ist aber natürlich auch ein Tag der Märtyrer, die 1989 hier auch viele im Glauben an Christus die Berliner Mauer mit zu Fall gebracht haben. Also an all das wollen wir heute Abend denken, den 5. November, den 8. November, den 9. November, den 10. November, das sind alles Tage von Märtyrern. Es ist aber nicht nur, wie gesagt, es geht mir nicht nur um eine historische Betrachtung, denn Christentum ist zwar immer, für uns ist immer Erinnerung und Tradition wichtig, aber nicht für sich selber, also la pour la, sondern in ihrer Wirksamkeit für die Gegenwart. Wir sind ja schließlich kein Geschichtsverein, sondern Martyrium ist eigentlich das Normale für die Christen und besonders auch heute und besonders auch jetzt. Das heißt, dieses Wort Märtyrer, wir sollten es vielleicht ein bisschen von dem Podest holen, so als seien das alles nur Supermänner und Superfrauen gewesen, sondern das waren ziemlich normale Menschen, die waren mehr oder weniger erfolgreich in der Welt und waren vielleicht wie Eva Maria Buch Studentin oder wie Erich Klausener Abteilungsleiter im Verkehrsministerium damals. Sie haben ganz unterschiedliche zivile Berufe und Aufgaben gehabt und haben sich sicherlich ein Jahr vor ihrem Tod nicht richtig gedacht, dass sie Märtyrer werden würden oder werden wollten. Er ist erschossen worden in seinem Büro und sie ist hingerichtet worden wegen angeblicher Spionage. Deswegen also wollte ich mal hier kurz Louis Bouilhet zitieren. Louis Bouilhet ist ein berühmter französischer Priester im Zweiten Vatikanischen Konzil, ursprünglich Lutheraner gewesen. Aber keine Sorge, der hat nicht an der Liturgie rumgefummelt. Der war ein sehr konservativer Mensch und der sagte, am Ende des Weges eines jeden Christen steht das Kreuz. Auch wenn die Auferstehung das ist, was ihn zu Christus hinzieht, ist es eine unausweichliche Tatsache, dass er früher oder später der Notwendigkeit nicht entgehen kann, alles aufzugeben, seine Lieben, seine Besitztümer, sein Leben. Wir alle müssen dies früher oder später tun. Aber nur das Christentum gibt dem Kreuz einen Sinn. Kreuz und Martyrium sind also kein Skandal, sie sind einfach das Normale. Viele von uns wissen das hier auch schon, aber die Welt, das ist einfach so, die wissen es nicht. Und wir müssen ihnen das eigentlich durch unser Zeugnis verständlich machen. Das tun auch sehr viele Christen in der Welt, nämlich ungefähr 340 Millionen Christen gelten als verfolgt. Besonders in Afrika, wo der Islam und korrupte Staatsmacht sie bedrängt, aber auch in Asien, Korea, China, Afghanistan, Pakistan, Iran, alles das muss man sich überlegen. Ich habe gestern in einem Buch gelesen, das heißt Hearts of Fire, und dort sind viele so aktuelle Märtyrergeschichten drin, aber eben schon von den härteren Geschichten. Und da habe ich eine Geschichte einer jungen Frau gelesen, die eben für Jesus, ihre ganze Familie, das Dorf wurde überfallen und sie wurden vertrieben in den Dschungel, Ihr kleiner Sohn wurde umgebracht, ihr Mann verschleppt, sie dann nachher mit ihrer Tochter auch verschleppt. Auf jeden Fall, ich will nicht in die Details gehen, ich will nur sagen, das war wirklich eine sehr harte Geschichte. Am Ende gab es dort tatsächlich Heilung und Vergebung. Aber das sind Geschichten, die laufen jetzt gerade irgendwo auf der Welt ab, dass Menschen ihre Häuser verlassen mit irgendwie einer kleinen Tasche und fliehen müssen. Über 5000 Christen wurden 2020 wegen ihres Glaubens getötet und Zehntausende wegen ihres Glaubens gefoltert. Und natürlich nicht nur Katholiken, sondern auch unsere Schwestern und Brüder in den evangelischen Gemeinschaften. Aber wie schon gesagt, das ist nichts Neues. Schon in der Bibel und in den frühesten Dokumenten des Christentums wird immer wieder von Verfolgung gesprochen, weil wir Christen, weil die Botschaft der Christen eben sehr unbequem vielfach ist, weil sie zur Umkehr aufruft, weil sie Macht anzweifelt. Und schon Jesus hat bei der Ankündigung der Verfolgung, hat die Verfolgung angekündigt in seiner Endzeitrede in Lukas 21. Ich will das kurz vorlesen. Aber bevor das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, für Könige und Statthalter bringen, um meines Namens willen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch also zu Herzen, nicht schon im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Und auch Paulus im Philipperbrief macht deutlich, dass seine Gefangenschaft und sein Leiden das Evangelium keineswegs behindert. Also das sind keine Hindernisse, wobei wir natürlich das immer so sehen wahrscheinlich, dummes Leiden. Aber das Leiden ist geradezu wie der Gegenwind, den man braucht, um aufzusteigen. Und so schreibt er, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, im Philipperbrief, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn im ganzen Prätorium und bei allen übrigen ist offenbar geworden, dass ich meine Fesseln um Christi willen trage. Und die meisten der Brüder sind durch meine Gefangenschaft zuversichtlich geworden im Glauben an den Herrn und wagen umso kühner, das Wort furchtlos zu sagen. Das ist doch sehr erstaunlich und sehr ermutigend, dass unser Leiden eben dieser, dass unser Zeugnis nicht nur der eigenen Heiligung dient, sondern eben auch anderen. Dass es ganz viel Einfluss hat auf andere. Dass ihr zum Beispiel in die Kirche geht, dass ihr heute Abend hier seid, dass ihr betet, dass ihr in eurem Leben teilt und vergebt und dass ihr bekennt, das hat alles Wirkung auf Gläubige, nämlich hier untereinander aufeinander, aber eben auch auf Ungläubige, ob sie zufällig hier vorbeikommen oder absichtlich oder ob sie uns draußen begegnen. Und in oft mysteriöser Weise wirkt eben unser Zeugnis, das leidende, das opfernde Zeugnis. Und das nennt man die geheime Ökonomie des Heils. Jesus selber sagte dazu noch im Johannesevangelium, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und ich habe hier noch ein paar andere Zitate, aber die lasse ich jetzt mal aus. Es gibt eine Schrift an Diognet. Siehst du nicht, dass je mehr hingerichtet werden, desto mehr andere hinzukommen? Also es ist sozusagen, es geht geradezu gegen die Logik der Welt und auch unsere Logik. Unsere natürliche Logik sagt, jeden, den wir verlieren, das ist halt ein Minus. Aber das kann in einigen Jahren ein großes Plus werden. Und auch wenn ich was verliere von mir, wenn ich was aufgebe, dann habe ich ja weniger, dann bin ich weniger. Aber das stimmt gar nicht. Und das ist die Botschaft des christlichen Zeugnisses. Und so waren in den ersten 3 Jahrhunderten es auch viele Staatsdiener, Soldaten, Offiziere, die ihr Leben gegeben haben, weil sie eben ihre Meinung geändert haben über das, wer wirklich Gott ist. Dass es nicht der Kaiser ist, sondern dass Gott halt der dreieinige Gott ist und Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. In Philippi gab es auch noch, gab es viele Verfolgungen. Paulus schreibt, Polycarp schreibt, Tertullian will ich euch noch gerade vorlesen. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wir werden doch mehr, je öfter ihr uns niedermäht. Ein Same ist das Blut der Christen. Und die wurden damals wirklich niedergemäht. Also davon sind wir noch sehr weit weg. Die Geschichten mit dem Zirkus kennt ihr, die Geschichten mit den brennenden Menschenfackeln in den Straßen Roms. Also die waren damals nicht zimperlich. Aber unsere Welt ist auch gar nicht so zimperlich und wird auch weniger zimperlich. Von daher ist es nicht nur eben eine historische Geschichte, die wir uns durchlesen, um sie zu bewundern oder einen kleinen Schauer auf dem Rücken zu haben, sondern das ist ernst. Und besonders auch in dieser Stadt, denn in dieser Stadt sind eben schon nicht wenige Menschen für den Glauben gestorben. Und das ist eben das Blut der Märtyrer in den 30er, 40er Jahren, das quasi auch das Wasser ist, von dem wir eben gesungen haben, dass eben dieses heilige, das Wasser, die Kraft des Wassers halt die Wohnstadt des Höchsten hier zum Beispiel eben zum Leben bringt. Und ich will die Namen kurz vorlesen derer, die wir die Berliner Märtyrer nennen. Das hier sind wie gesagt zwei. Wir wollen halt über die nächsten Jahre immer wieder zwei neue Bilder produzieren, in dieser Form, vielleicht in einer anderen Farbe, aber vielleicht auch nicht. Pink ist auch schön. Also, die Namen der Märtyrer von Berlin sind Pfarrer August Fröhlich, Erzpriester Paul Ernst Gediger, Pfarrer Albert Hirsch, Pfarrer Josef Lenzel, seliger Dompropst Bernhard Lichtenberg, Kaplan Hermann Sieboleit, Pfarrer Dr. Alfons Maria Wachsmann, Pfarrer Albert Wilimski. Das sind die Priester. Die Laien und Zivilisten sind Eva Maria Buch, Arno Erdner, Dr. Alfred Etscheid, Dr. Erich Klausener, Rudolf Mandrella, Lieselott Neumark, Alice Reis, Dr. Karl-Heinrich Schäfer, Helmut Stief, Maria Terwil, Josef Wirmer. Sie haben das ultimative Opfer gebracht. Aber nochmal, das Martyrium ist Alltagsgeschäft. Und ich denke, es ist eben auch sehr aktuell, dass wir uns das in all seiner Breite, das Martyrium, viele von uns leben, und da spreche ich jetzt zum Schluss kurz drüber, das Martyrium ja jeden Tag. Zeugnis ist ja jeden Tag. Und wir leben, glaube ich, auch Zeugnis jeden Tag. Nur eben nicht vielleicht die eine Version des Zeugnisses, die würde ich das rote Martyrium nennen. Also das Martyrium der Nachfolge Christi auf Golgotha. Durch Geben des Lebens, indem man den Tod annimmt. Das hat hier noch niemand gemacht. Und vielleicht wird das auch nicht nötig sein, aber das ist nicht auszuschließen. Aber stattdessen, ganz normal, ist halt, und nicht weniger ernst und auch nicht weniger wichtig, ist das weiße Martyrium. Also das Martyrium, was jetzt nicht blutet für Christus, aber eben erstens das Unrecht durch Handlungen Dritter erträgt, dass die ganze Scham und Schande, die wir zum Beispiel auch ertragen, wegen dessen, was in unserem Land und in unserer Kirche passiert. Alles das, dass wir nicht weglaufen und uns lossagen, sondern dass wir dabei bleiben, auch wenn das nicht alles schön ist und wir nicht auf alles stolz sein können, auf das wir so gerne stolz sein wollen, das ist weißes Martyrium, dieses Ertragen. Und das ist vielleicht ein bisschen so wie, oder auch wenn wir das Leiden anderer sehen und lindern, das ist vielleicht ein bisschen so wie Marias Leiden auf Golgotha. Also es ist halt dieses Mitleiden. Das ist halt ein Anteil haben am Opfer Christi, an dem ganzen Opfersein von Menschen passiv. Dann gibt es natürlich auch den Widerstand gegen Unrecht und indem man Dritte schützt oder sich für Opfer einsetzt. Dann gibt es das zweckfreie Opfern von Hab und Gut und Zeit für Gott und andere Menschen. Und das Martyrium macht ihr zum Beispiel gerade. Und dann gibt es auch, würde ich sagen, gar nicht so wenig in heutiger Zeit, den Kampf gegen die Anfechtung und Versuchung im eigenen Leben. Wenn wir uns einfach vorstellen, wie sehr wir unter ständigem digitalen Druck oft stehen und wie viel Versuchung darin ist, zur Unreinheit oder zur Wut auf Menschen. Und jedes Mal, wenn wir das niederkämpfen, für Christus, für die Liebe, dann ist es Martyrium. Der selige Kardinal Newman, auch ein Märtyrer, denn er war ein sehr bekannter anglikanischer Priester aus einer bekannten Familie, von der bekannten Universität Oxford. Der ist katholisch geworden in der Mitte des 19. Jahrhunderts und hat natürlich einen großen Skandal damit ausgelöst, mit seiner Familie, mit all den bekannten Leuten, mit denen er umging, hat er sich im feindlichen England zum Katholizismus bekehrt. Das war auch Martyrium, mit Sicherheit. Und er sagte, und das ist eigentlich sehr ermutigend für uns, finde ich, wenn die Kirchenväter und Märtyrer vor den Herausforderungen gestanden haben, vor denen der moderne Christ steht, hätten ihnen vielleicht die Beine geschlottert vor Angst. Also wenn man sich vorstellt, klar, da sieht man hier immer die ganzen heiligen Figuren und die ganzen wichtigen Kirchenväter und so, aber auf der anderen Seite, die hatten es relativ einfach. Da gab es noch Schwarz und Weiß, da glaubten die Leute noch an Gott, da konnte man mit denen noch über Wahrheit streiten, was die Leute noch interessiert hat. Da gab es nicht ständig Ablenkung, da konnte man wirklich ein Buch lesen, weil man auch nichts anderes hatte. Hauptsache man hatte Licht, was man auch nicht unbedingt hatte. Und heute ist es halt immer dieser Kampf, ja, den wir heute haben. Und das ist auch Martyrium. Das ist eine niedrige Stufe, sozusagen niedrige Hitze auf dem Herd, aber das wird auch auf die Dauer heiß. Und ich denke, dass wir eben schon in gewisser Weise Märtyrer sind. Und dass wir heute hier sind, ist halt Zeugnis und dafür möchte ich euch ganz besonders danken. Denn ihr habt zum Beispiel auch in meinem Leben, durch euer Zeugnis, was ich hier schon gesehen habe an Glaube und Liebe und Andacht und Mühen, das hat auf mein Leben schon viel Einfluss gehabt. Also, was ich hier sehe an Glauben, das ist Zeugnis für mich. Aber wir müssen eben auch sehen, dass die Gelegenheiten zum Zeugnis sprunghaft ansteigen werden. Ob es jetzt Abtreibung und Kindestötung ist, öffentliche Gewalt, übermäßige Politisierung und Spaltung, Krieg, Scheidung und sexuelle Revolution, üble Nachrede, Vorurteile und daraus erwachsene Nachteile gegen uns, die Vorwürfe, wir seien fanatisch, illoyal, ewig gestrig, unsolidarisch mit Staat und Gesellschaft, dumm, ungebildet, wissenschaftsfeindlich. All diese Dinge sind und werden zunehmend Grund dafür, dass wir, gewollt oder nicht, Zeugnis geben müssen und Nachteile dafür in Kauf nehmen. Aber seid froh, dadurch geschieht nämlich das, was wir ohne Gegenwind und ohne diese Opfer nicht erreichen, obwohl wir es sehr gerne möchten, aber wir möchten es gerne bequem haben, nämlich die Ausbreitung der frohen Botschaft als einer wirklich anderen und einzigartigen Hoffnung für die Menschen. So, und zum Schluss, wie können wir uns vorbereiten? Ich denke, erstmal nicht überrascht sein, sondern irgendwie das Leiden schon mal einpreisen. Also macht euch und euren Kindern bewusst, dass das Himmelreich etwas kostet. Das ist nicht umsonst, denn das ist ja auch wertvoll. Und es ist einfach auch euer Leiden, deswegen wird nicht wertlos sein, sondern wertvoll auf Erden und im Himmel. Bleibt in der Freude Christi und der Märtyrer, im Gebet, in den Sakramenten, die Eucharistie, die Beichte, die Großzügigkeit gegeneinander, gegenüber sich selber und Fremden, wenn es um das Vergeben geht. Und nutzt eure Leiden für die Evangelisierung. Opfert sie auf und lest mal Märtyrergeschichten. Das ist wirklich, das wurde mir niemals gegeben. Ich habe immer nur so römische, germanische und heidnische oder irgendwelche Sagen bekommen zu lesen. Das fand ich auch sehr gut, Rittergeschichten, sowas. aber ich hätte auch mal gut eine Märtyrergeschichte lesen können. Also lest einfach mal. Es gibt auf dem Internet ganz viel dazu, Berliner Märtyrer, aber es gibt eben auch Open Doors, Kirche in Not und dergleichen. Und betet für Beistand bei Leid und Tod, zum Beispiel die drei Ave Maria, die man jeden Tag für seine Todesstunde beten kann. Eine fromme Übung. So, und dann zum Schluss noch einmal als Ermutigung, dass das, was diese Menschen gemacht haben, dass das nicht einzigartig ist, dass das aber kein Grund ist für uns, Angst zu haben und zu glauben, wir haben es nicht drauf und wir haben es nicht drin, sondern wir werden an den Schwierigkeiten erstaunlich wachsen. Und deswegen wird auch die Kirche erstaunlich wachsen in den nächsten Jahren. Deswegen seid nicht empört, wenn alles schwieriger wird und nicht mehr so bequem wir alles oberflächlich zu bekommen scheinen, sondern es wird halt wirklich zählen und die Sachen, die im Evangelium stehen, werden wirklich eintreffen. Und das, was Jesus gesagt hat, ja, das wird auch in der Familie hier und da krachen. Aber auf der anderen Seite wird es vielleicht auch echte, tiefe Versöhnungen geben können auf diese Art und Weise. Und das tut erstmal weh, aber ich glaube, dass das kein Grund ist, Angst davor zu haben. Nochmals der selige Kardinal Newman also. Und hört euch das schön an, weil ich finde das super, das Zitat. Vielleicht hilft es euch auch. Der Pfeil ist auf der Sehne und der Arm ist zurückgezogen. Und wenn der Herr das Wort gibt, wird die Schar seiner Verfechter groß sein. O meine Brüder, es ist schwer für euch und für mich, dies zu erkennen. Es ist schwer für uns zu glauben, dass wir es in uns haben, so wie wir sind, aber wir haben es. Und es fällt uns schwer zu glauben, dass dies eine Zeit sein kann, um es zu testen. Und ich sage auch nicht, dass es so ist. Ich sage nur, dass, wenn es eine Zeit wäre, um den Geist des Märtyrers anzurufen, Sie und ich ihn durch Gottes Gnade in uns haben. Und weiter sagt er, schaut auf in Hoffnung, vertraut auf den, der euch zuruft. Wer bist du, o großer Berg vor Zorobabel? Nur eine Ebene. Er wird dich Schritt für Schritt vorwärts führen, wie er schon viele vor dir vorwärts geführt hat. Er wird das Krumme gerade machen und das Unwegsame eben. Er wird die Bäche wenden und die Flüsse austrocknen, die auf deinem Weg liegen. Er wird deine Füße stärken wie Ochsenfüße und dich auf die Höhen setzen. Er wird deine Schritte unter dir verbreitern und dein Tritt wird nicht schwächer werden. Also seid sicher und zuversichtlich im Herrn. Die beten für uns, die sind schon da und wir schaffen das auch. Lass uns zum Abschluss ein Vater Unser und ein Ave Maria beten für alle, die in unseren Zeiten das Martyrium erleiden und uns selber einschließen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Königin der Märtyrer, bitte für uns.